Wellenbrecher-Podcast. Tiefgründige Gespräche rund um die UN-Ozeandekade.
Hallo und herzlich willkommen bei Wellenbrecher mit Eva und
Annabelle. Ich weiß, wir nehmen normalerweise im Zwei-Wochen-Takt auf, aber heute gibt es eine kleine Sonderfolge. Und deswegen freuen wir uns umso mehr, heute Helen Morrison bei uns im virtuellen Studio begrüßen zu dürfen.
Ja, hallo Helen.
Hallo.
Ich stelle dich mal vor, ein bisschen jedenfalls. Helen hat einen Bachelor und Master in Physik an der Uni Heidelberg gemacht, dann im Maschinenbau promoviert in der Strömungsmechanik und war dann Postdoc an der Uni Rostock. Und aktuell arbeitet sie beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Rostock. Ja, herzlich willkommen.
Ja, wir fangen so wie immer mit unserer Standardfrage an, deswegen auch an dich, Helen. Hast du ein Lieblingstier und wenn ja, welches?
Ja, tatsächlich habe ich ein Lieblingstier und das ist irgendwie schon ewig der Pinguin. Ich kann ehrlich gesagt gar nicht sagen, warum. Ich finde die total niedlich, finde die total süß. Und es ist so zur Hälfte ein Meerestier, würde ich sagen. Immerhin sitzt es auf dem Meereseis in der Antarktis und schwimmt auch mal im Meer herum. Genau.
Ach, schön. Ja, unsere bisherigen Gäste und Gästinnen waren ja oft in den Meereswissenschaften verankert und hatten sich früh überlegt, oft auch wegen Filmen wie zum Beispiel Free Willy oder so, Meeresbiologie zu studieren. Wie bist du denn zu Physik und Maschinenbau gekommen? Gibt es da auch solche Filme oder gab es da einen Schlüsselmoment?
Ja, Filme tatsächlich nicht. Also ich muss sagen, bei mir sind es ja eben nicht die Meereswissenschaften, die mich so gecatcht haben, sondern eher so die Astrophysik. Und das kam bei mir dadurch, dass mein Vater und auch mein Bruder so ein bisschen in dem Bereich gearbeitet haben. Also mein Vater ist Elektrotechniker, mein Bruder Netzwerktechniker, aber die haben beide indirekt für die ESA und für ESO gearbeitet. Und mein Bruder sitzt eben in Chile und arbeitet oder hat in der Atacama-Wüste an den Very Large Telescopes da gearbeitet. Und da war ich mal zu Besuch. Und das hat mich einfach total begeistert. Ich fand das total faszinierend, was da alles beobachtet wird, was die Wissenschaftler da machen, dass die sich einfach dieses große Weltall anschauen und versuchen zu verstehen. Und das ist so weit weg und das ist so unbekannt. Und das hat mich total fasziniert. Und dann bin ich darüber eben in die Physik gekommen. Und während meines Physikstudiums habe ich aber dann relativ schnell gemerkt, dass mich tatsächlich das Programmieren auch faszinierend. Und ich bin dann so in der Astrophysik ins Programmieren reingerutscht und habe dann mich auf numerische Modelle konzentriert und habe versucht, darüber zu verstehen, was so im Weltall passiert. Und am Ende meines Studiums dann gemerkt, es ist ja alles schön und gut, aber wir können das überhaupt nicht richtig messen. Und ich habe da irgendwelche schönen Simulationen, aber ob die jetzt richtig sind und inwieweit die Wirklichkeit repräsentieren, das kann ich nicht sagen. Also dafür sind die Messungen einfach noch zu schlecht. Mittlerweile sind sie besser, muss ich fairerweise sagen, aber damals war mir das noch zu unsicher. Und dann bin ich über Umwegen tatsächlich zur Meereswissenschaft gekommen, weil ich einfach auch was haben wollte, was so ein bisschen ja näher an uns ran ist, so ein bisschen handfester ist.
Wird ja auch oft gesagt, dass der Ozean weniger erforscht ist als das Weltall.
Genau, ja. Das habe ich dann auch gemerkt. Ja.
Das ist ja auch tendenziell eher ein Fachbereich, der männerdominiert ist. Wie war das für dich, eher in dem Umfeld zu promovieren, während, glaube ich, Eva und ich eher dann doch in einem ausgeglichenen Feld unterwegs sind?
Ja, es ist tatsächlich so, dass ich hatte erwartet, dass es im Physikstudium auch schon so ist. Also ich bin in das Studium schon reingegangen und dachte, okay, hier sind jetzt quasi nur noch Männer. und dem war nicht so. Also im Physikstudium hatten wir noch sehr viele Frauen. Es wurden dann aber immer weniger, das hat man schon gemerkt. Also je weiter man kam im Studium und gerade dann, wenn man dann auch seine Masterarbeiten geschrieben hat, hat man schon gemerkt, okay, hier sitzen jetzt doch weniger Frauen in den Büros. Warum auch immer. Und im Maschinenbau war es dann wirklich so. Also da bin ich reingekommen in ein Team, war, glaube ich, in dem ersten Team, in dem ich war, tatsächlich die einzige Frau. Und Ich fand das persönlich gar nicht so schlimm. Aber man hat es doch gemerkt in der Dynamik. Ne? Man kam da einfach in so eine sehr männerdominierte, ja, in ein männerdominiertes Feld rein, aber auch in so eine Bürolandschaft, wo bisher nur Männer gearbeitet haben. Und die vielleicht auch einfach ein bisschen einen anderen Umgang miteinander haben, ist ja ganz natürlich. Und die haben tatsächlich auch gesagt, für die war das total gut, dass da auch mal eine Frau reinkam und mal so ein bisschen Balance reingebracht hat. Also ich schätze das einfach total, wenn in Teams sowohl Männer als auch Frauen arbeiten, weil das dann einfach eine gute Balance bringt. Und ja, also für mich war es tatsächlich nicht schlimm. Ich habe sehr, sehr wenig schlechte Erfahrungen gemacht, muss ich ehrlich sagen. Und da bin ich sehr dankbar drum. Und ich hoffe, dass einfach immer mehr Frauen auch den Weg dahin finden und sich davon auch nicht abschrecken lassen.
Ja, ich glaube, das Problem ist vielleicht so ein bisschen, dass einem in der Schule immer gesagt wird, oder Kindern hatte ich zumindest immer das Gefühl, oh nein, Physik machen eher die Jungs, so, du bist ein Mädchen, mach lieber Biologie. Das ist eher so das, was Frauen machen. Und ja, dann kommt man gar nicht dahin. Das finde ich eigentlich immer schade, dass Kinder oder Jugendliche vor allem schon vorab ausgeredet wird.
Ja, das fängt ja tatsächlich auch sehr früh an, muss man fairerweise haben. Also ich habe ja selbst 2 kleine Kinder, ja fast 5 und 6 Jahre alt, und die sind, also da merkt man das auch schon, allein schon beim Spielzeug. Es gibt einfach wenig pinke Sachen, sage ich jetzt einfach mal, oder dieses typische, das ist für ein Mädchen. Da ist einfach wenig auf Naturwissenschaften ausgelegt. Und ich habe da natürlich einen anderen Blick drauf. Ich versuche das zu fördern, auch bei meiner Tochter. Und ebenso auch meinem Jungen aufzuweisen, dass er auch nicht unbedingt in diese typische Jungsschiene muss. So, er muss nicht Fußball spielen. Wenn er Rollkunstlauf machen möchte, ist das auch vollkommen in Ordnung. Das geht ja immer in beide Richtungen. Aber es wird einem tatsächlich von außen schon sehr vorgeprägt. Und wenn man da von vornherein nicht einen Blick für hat, ist es dann immer schwierig.
Darf das nicht in neutraleren Farben nehmen? Warum muss es denn immer pink oder blau sein? Warum kann es nicht grün oder gelb oder irgendwas sein, wo man jetzt nicht direkt irgendein Geschlecht mit assoziiert?
Und ich glaube, es fehlt in einem gewissen Punkt auch an Vorbildern, weil wenn ich mich so an meine Kindheit zurückerinnere, dann kannte ich einfach wenig Frauen, die, weiß ich nicht, Maschinenbau studiert haben. Also ich kannte wenig Leute, die generell studiert haben, weil ich aus einem nicht studierenden Umfeld kam, aber auch, keine Ahnung, keine Maschinenbauerinnen, die eine Ausbildung gemacht haben oder Kfz-Mechatronikerin oder. Und deshalb finde ich das ganz spannend zu hören, dass dein Bruder und dein Papa da so verankert waren, du das dann quasi, ja, vielleicht auch als Vorbild genommen hast. So habe ich das jetzt rausgehört. Weil wenn ich mich zurückerinnere, ich war tatsächlich im Physik-Leistungskurs, dann im Abi, und wir waren auch nur 2 Mädchen und auf 14 Jungs oder so. Also da hat sich das schon ganz klar rauskristallisiert. Aber es ist schön zu hören, dass, und das Gefühl hatte ich auch immer, wenn man so im Studium rechts und links geguckt hat, dass Frauen in den Naturwissenschaften ja mittlerweile so ganz normal angenommen werden und auf gar keinen Fall ein Problem darstellen oder irgendwer da Probleme macht. Und auch schön zu hören, dass du gute Erfahrungen gemacht hast. Habe ich übrigens auch von StudienkollegInnen immer gehört, dass da wirklich ganz selten eine schlechte Erfahrung zustande kommt.
Ja, also es ist immer ein bisschen die Frage, was man als wirklich schlechte Erfahrung auch wahrnimmt, muss ich ehrlich sagen. Also klar waren so ein paar Punkte irgendwie mal dabei, wo man dann irgendwie dachte, so, das war jetzt irgendwie so ein Satz, der vielleicht nicht so angebracht war. Genau, also ich bin dann diejenige, die das tatsächlich eher anspricht und vielleicht auch auf nette Art und Weise irgendwie darauf aufmerksam macht. Und gerade, ich sage jetzt einfach mal, ältere Männer, die das einfach auch lange nicht anders erlebt haben, dass die wirklich nur mit Männern zusammengearbeitet haben auf fachlichem Niveau, denen nehme ich das tatsächlich nicht so wahnsinnig übel, wenn dann irgendwie mal so ein Satz kommt, der vielleicht auch gar nicht so böse gemeint ist. Und da kann man dann auch entsprechend mit umgehen. Man kann das dann irgendwie mal ansprechen und sagen so, ja, ne, aber auch Frauen und so. Genau, aber es kommt immer ein bisschen drauf an, wie es gemeint ist. Und ich kenne Leute, die haben ganz andere schlimme Erfahrungen gemacht, wirklich schlimme Erfahrungen. Und da ist es dann auch gut, dass man mittlerweile die Offenheit hat, da drüber zu reden.
Am Ende sind wir auch alle nur Menschen, ne? Und Frauen sagen ja auch manchmal falsche Sachen, muss man dazu ja auch mal sagen. Du hast deinen Werdegang ja gerade schon so ein bisschen als Astrophysik zum Meer beschrieben. Und Physik ist ja auch nicht gleich Physik und auch eher eine sehr interdisziplinäre Anwendung. Ist das denn klassisch, dass man in der Physik erst noch so seinen Weg findet oder ist das eher so straightforward? Und ist es am Ende auch so, dass die unterschiedlichen Disziplinen zusammenarbeiten oder arbeitet da jede Disziplin in seinen Kämmerlein? Weil in der Meeresbiologie gibt es ja auch unterschiedliche Disziplinen, aber da finden sich am Ende ganz oft alle zusammen wieder, um das große Ganze zu beschreiben. In der Physik stelle ich mir das ein bisschen anders vor.
Ja, das würde ich tatsächlich auch sagen, dass das in der Physik ein bisschen anders ist. Also es ist auf jeden Fall sehr interdisziplinär und klar, am Anfang hat man die Grundlagen und die teilen sich auf in eher so diese experimentelle Schiene und die theoretische Schiene. Und das bearbeitet man ja auch beides und irgendwann findet man relativ schnell seinen Weg in diese zwei Aufspaltungen, sage ich mal. Und dann wird es aber tatsächlich sehr breit gefächert. Also ich hatte zwei Freundinnen, die mit mir studiert haben und wir haben im Grundlagenstudium alles zusammen gemacht. Und wir sind aber am Ende komplett auseinandergegangen. Also ich glaube, im Masterstudium hatten wir gar nichts mehr gemeinsam, obwohl wir alle drei noch Physik studiert haben. Aber ich war eben ich hatte Schwerpunkt Informatik in meinem Studium und Astrophysik und da war ich dann eher unterwegs. Eine Freundin ging dann eher in Richtung medizinische Technik, also so die Schiene, so Magnetresonanztomographien und solche Geschichten. Und dann hatte ich noch eine andere Freundin, die eher so in Richtung bildgebende Verfahren gegangen ist. Und das hat sich wirklich komplett aufgeteilt. Und ich würde auch sagen, dass es eher so ist, dass wir dann immer noch interdisziplinär arbeiten, aber mit anderen Studienrichtungen. Also gar nicht so sehr mit anderen Physikern unbedingt zusammen, sondern vielmehr mit, in meinem Fall dann eben die Informatiker, die Mathematiker, die dann irgendwie zusammenkamen in der Astrophysik oder dann im Meer dann eben auch die Maschinenbauer und die Strömungsmechaniker und also da mit den Biologen, also im Meer ist es ja wirklich so interdisziplinär, wie es nur sein kann, meiner Meinung nach. Genau, aber es ist schon so, je nachdem, wie speziell man ist in der Physik, dass man dann schon Gruppen hat, die in ihrem kleinen Kämmerlein bleiben und da für sich arbeiten. Also gerade die Theoretiker, die eher so auf der mathematischen Schiene unterwegs sind und ihre Stringtheorie berechnen, die sitzen schon, glaube ich, eher in ihrem kleinen Kämmerlein und fahren natürlich auch mal auf Konferenzen und tauschen sich aus. So ist es nicht, aber ich weiß nicht, wie interdisziplinär sie dann noch unterwegs sind.
Die Bubble ist bestimmt kleiner, auch an genau. Leuten, die das vielleicht verstehen und nachvollziehen können.
Das glaube ich auch, genau.
Ein Ort, wo ihr auch sehr interdisziplinär unterwegs seid, ist ja die Rostock Ocean Technology Summer School. Möchtest du mal erklären, was das ist? Du warst ja die letzten Jahre dafür verantwortlich, das zu organisieren und zu leiten.
Genau, sehr gerne. Also die Rostock Ocean Technology Summer School, kurz ROOT, die organisiere ich noch in so einem Nebenberuf an der Universität Rostock mit. Also da bin ich an der interdisziplinären Fakultät tätig und das Projekt heißt jetzt OTC Promotion. Da geht's primär darum, junge Talente im maritimen Bereich zu fördern, aber wirklich von klein auf, sage ich mal. Also wir fangen nicht ganz klein an, wir fangen bei Schülern und Schülerinnen an und decken dann wirklich alle möglichen Bereiche ab, über ja Studium und dann eben auch die frühen Karrierephasen und bis hin zu Leuten, die schon im maritimen Bereich arbeiten. Und wir haben sozusagen das gesamte Berufsfeld im Blick und versuchen da einfach unser Möglichstes, die maritimen Fachkräfte zu stärken, kurz gesagt, und Leute heranzuholen und für die Meereswissenschaft zu begeistern und dann eben auch zu behalten, idealerweise auch in Rostock. Das Projekt, habe ich ja schon gesagt, heißt OTC Promotion. OTC ist der Ocean Technology Campus in Rostock. Das ist im Moment ein gefördertes Cluster vom BMBF gefördert und genau, da sind wir jetzt in der zweiten Phase und wir haben in der ersten Phase eben mit dieser Summer School begonnen und ich habe die im ersten Jahr maßgeblich mit aufgebaut und organisiert und das ist ein zweiwöchentliches Programm, in dem wir ja Early Career Ocean Professionals, um mal bei dem Begriff zu bleiben, für ja, das interdisziplinäre Feld der maritimen Wissenschaften irgendwie begeistern wollen. Und das sind ja dann Leute, die schon in dem Bereich arbeiten, aber meistens vielleicht ja auch in ihrer kleinen Bubble sitzen und vielleicht noch nicht so diesen Blick für die anderen Disziplinen haben. Und unser Ziel ist es wirklich, da interdisziplinär anzusetzen und die Teilnehmer und Teilnehmerinnen einfach einen Einblick in diese anderen Disziplinen zu ermöglichen und sie wirklich darin auch mal arbeiten zu lassen im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Also ist natürlich klar, dass man jetzt nicht in aller Tiefe einsteigen kann, aber sie dürfen dann auch mal was basteln, was zusammenbauen, auch mal was löten, was programmieren. Selbst wenn sie vorher noch nie programmiert haben, kriegen sie da mal einen kleinen Mini-Crash-Kurs, sage ich mal. Und sie können dann das Gebastelte dann auch wirklich tatsächlich, also gebastelt klingt immer so wie in der Kita mit so Papprollen, aber die basteln ja wirklich mit ordentlichen Materialien. Und mit diesem Gebastelten gehen sie dann auch wirklich ans Meer, messen dann auch was, nehmen Proben, können diese Proben dann auch mal analysieren. Und genau, das ist eben ein zweiwöchentliches Programm, das baut aufeinander auf und da kriegen wir alle möglichen Akteure im maritimen Bereich, die am Ocean Technology Campus arbeiten, zusammen, um eben dieses Programm aufzubauen.
Bildet ja auch maßgeblich das Selbstbewusstsein, wenn man das schon mal ein bisschen was mitgemacht hat und dann vielleicht später das dann anwenden kann.
Ja, genau, total. Also es ist auch eine relativ kleine Gruppe. Also es sind 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die diese 2 Wochen zusammenarbeiten auch. Und es ist wirklich total schön, wie die auch zusammenarbeiten. Also es sind auch teilweise BWLer, die im maritimen Bereich arbeiten, die da mit drin sitzen und auch einfach mal einen Einblick in die naturwissenschaftliche Seite bekommen. Es sind auch immer sehr rege Diskussionen, die dann auftauchen. Und jeder positioniert sich ja auch in diesen Diskussionen. Das heißt, man lernt ja auch sozusagen die eigene Arbeit zu vertreten und vielleicht auch mal zu hinterfragen, ist das, was ich mache, auch wirklich im Großen und Ganzen sinnvoll? Und es erweitert einfach auch ein bisschen die Perspektive für zukünftige Jobmöglichkeiten auch. Also ganz viele der Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus den letzten Jahren arbeiten mittlerweile am Ocean Technology Campus in verschiedenen Bereichen. Und das ist natürlich auch total schön, wenn man ja Leute so sehr dafür begeistern konnte, dass sie dann auch bei uns sitzen.
Vor allen Dingen ist es nachhaltig für die TeilnehmerInnen. Im Jahr 2022 habt ihr die Summer School zum ersten Mal veranstaltet, in diesem Jahr also zum 4. Mal. Wie kam es dazu, dass ihr überhaupt auf eine Summer School gekommen seid? Also du hast ja gerade schon ein paar Vorteile genannt und wie war es für dich eine ganze Summer School? Das ist ja auch ein großes Projekt, was man dann organisieren muss. Wie war es für dich, das zu organisieren?
Also tatsächlich, meine jetzige Chefin, Dr. Heike Link, die hat sich sehr dafür eingesetzt und sie war auch auf vielen Summer Schools und hat einfach selbst auch mitbekommen, wie nachhaltig das sein kann, wenn man auf guten Summer Schools ist und einfach einen Einblick in verschiedene Bereiche bekommen. Und ihr war das von vornherein sehr, sehr wichtig, dass wir da sowas aufbauen an der Uni Rostock auch. Also sie arbeitet ja auch an der interdisziplinären Fakultät in Rostock. Und der Name sagt ja schon, unser Ziel ist es, interdisziplinär zu arbeiten. Und die beste Möglichkeit, sowas zu fördern, ist tatsächlich so eine Summer School. Man kann es natürlich immer wieder in die Studiengänge mit einfließen lassen, aber gerade für die Promovierenden oder diejenigen, die schon im Arbeitsumfeld sind, gibt es dann wenig Angebote, da noch über den Tellerrand zu blicken. Und deswegen ist so eine Summer School einfach eine schöne Möglichkeit dafür. Genau, im ersten Jahr habe ich das ja wirklich hauptsächlich organisiert. Und ja, man sitzt erstmal vor so einem Berg. Man sitzt erstmal vor so einem leeren zweiwöchentlichen Programm, das man erstmal füllen muss. Aber ich muss sagen, das hat sich sehr schnell gefüllt. Also auch dieses Jahr wieder, wo ich das wieder organisiere, hatte ich auch ganz viele leere Tage noch und war mir nicht so ganz sicher, wie füllt man die. Und dann setzt man sich einmal mit so ein paar Akteuren vom Ocean Technology Campus eben an den Tisch und die sind Feuer und Flamme und haben total tolle Ideen und wollen sich auch einbringen. Und das ist einfach total schön auch zu sehen, wie verschiedene Institute, aber auch Firmen auch sehen, was für einen Gewinn das bringen kann. Dass das sinnvoll ist, sich zu engagieren und da was auf die Beine zu stellen, was natürlich zum einen ja auch die eigenen Produkte irgendwie präsentiert, aber man will es ja irgendwie auch ein bisschen nutzen, um zu lehren, Leute irgendwie ein Bewusstsein für die eigenen Produkte zu geben und für die eigene Arbeit. Und wie ich ja schon gesagt habe, wir haben ja dann auch Leute, die dann in den Bereichen auch arbeiten. Und das erkennen jetzt auch die Firmen, die jetzt da mitwirken, natürlich auch so. Oh, das ist ja auch eine Möglichkeit, meine Fachkräfte zu gewinnen und als Multiplikator zu dienen. Genau, also es hängt wirklich maßgeblich davon ab, dass wir eben auch andere Akteure haben, die sagen, ich organisiere mal so einen Tag oder einen halben Tag, ist ja auch okay. Und das ist total schön. Am Ende ist meine Aufgabe dann nur noch, die Leute zusammenzubringen und das Ganze rund zu machen.
Ja, vor allem, wenn so ein Programm erstmal läuft, dann kann man das ja die nächsten Jahre auch anpassen oder schauen, was funktioniert hat und das einfach noch mehr feintun. Das im ersten Jahr zu organisieren, ist immer so die Mammutaufgabe. In diesem Jahr liegt der Fokus ja auf die Gewinnung von Wasserproben und deren Auswertung, insbesondere Machine-Based Learning. Warum habt ihr euch dafür entschieden und wie relevant ist das aktuell auch für den Bereich Wissenschaft vielleicht?
Die Gewinnung von Wasserproben, muss ich ehrlich sagen, das war ganz praktisch gedacht. Also in den letzten 3 Jahren wurde tatsächlich ein Gerät entwickelt, das so ein bisschen über Wasser die Höhe regulieren kann, indem es misst. Und wir haben einfach irgendwie gedacht, okay, vielleicht können wir einfach diese Wasserregulierung nutzen, um Wasserproben zu nehmen. Das ist so ein bisschen der Gedanke dieses Jahr. Und wir haben eben auch die Möglichkeit, mit dem Leibniz-Institut für Ostseeforschung, die analysieren bereits sehr viele Wasserproben, auch sehr detailgetreu. Da sitzen eben auch Leute in OTC-Projekten mit drin. Und das Ganze hat das halt einfach rund gemacht. Also zum einen wird dann erstmal was gebastelt, mit dem Wasserproben nehmen kann. Möglichst natürlich innovativ und wir lassen uns da auch überraschen, was die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sich da überlegen. Und diese Wasserproben können dann eben aber auch ausgewertet werden. Also die fahren dann auch mit einem Schiff raus und lassen das Gerät ins Wasser, nehmen da auch ein paar Wasserproben. Aber wir haben natürlich auch ein paar Wasserproben aus anderen Bereichen vorbereitet. Und die werden auf alle mögliche Art und Weise analysiert. Und eine dieser Methoden ist eben eine Machine Learning-based Methode, die aktuell in einem Projekt auch so ein bisschen mitentwickelt wird. Und es ist auf jeden Fall so, Machine Learning ist einfach ein hochaktuelles Thema. Wir kriegen das ja, glaube ich, alle mit über ChatGPT und so weiter. Das ist natürlich eher so eine Large Language Model. Aber KI, AI, Machine Learning, das wird ja alles gehypt ohne Ende. Und wenn man auch auf Konferenzen fährt, wissenschaftliche Konferenzen, es gibt immer eine ganze Session zu Machine Learning Methoden und es wird sehr viel darüber geredet. Ich selbst habe in meinem Studium und in meiner Promotion davon noch nie was gehört gehabt. Also das kam erst während meiner wissenschaftlichen Laufbahn dazu und ich habe mich lange davor gesträubt, mich damit auseinanderzusetzen. Das wurde eigentlich so groß gehypt, als ich gerade in Elternzeit war. Ich kam wieder, ich hatte dann irgendwie keinen Nerv, mich damit auseinanderzusetzen. So, ach ja, da übernimmt halt irgendwie so ein Computer für uns die Arbeit.
Das war ein ziemlich interessanter Moment. Da saß ich plötzlich in der Mensa und alle meinten, hast du gesehen, was OpenAI publiziert hat, ChatGPT? Und alle so, keine Ahnung, wovon du redest.
Ja, genau. Also das ist wirklich, und das, mittlerweile wird es einfach auch viel genutzt. Also nicht nur ChatGPT, aber auch ganz andere Methoden. Wie gesagt, auch im wissenschaftlichen Bereich, da gibt es ganz viele Toolboxen. Und es ist relativ unkompliziert zu benutzen, so wie ich das mitbekommen habe. Wie gesagt, ich selber nutze es immer noch nicht. Ist eigentlich sehr peinlich. Aber also die Berührungsschwelle ist eigentlich mittlerweile sehr gering. Und ich finde, es ist aber tatsächlich wichtig, wie mit jeder Toolbox, die man anwendet, dass man irgendwie auch ein bisschen versteht, was steckt da eigentlich hinter? Was macht es eigentlich? Und das ist bei Machine Learning und auch gerade neuronalen Netzen und so, ist das echt ziemlich komplex zu verstehen, also was da genau passiert. Wir wollen halt einfach in der Summer School die Möglichkeit bieten, ich meine, wir werden niemandem da von Grund auf erklären, wie so eine Toolbox aufgebaut ist, das auf jeden Fall nicht, aber wir wollen einfach vermitteln, dass, also zum einen die Grundlagen vermitteln, die dahinter stecken, also auch ein Verständnis dafür bieten, was kann es, wofür ist es gut, womit sollte man vorsichtig sein, vor allen Dingen auch. Und dann auch die Berührungsängste nehmen, einfach mit so einer Toolbox auch mal zu arbeiten, dass die Leute auch einfach feststellen, okay, es ist jetzt nicht Rocket Science. Es gibt einfach Toolboxen, gibt Leute, die haben sich damit auseinandergesetzt. Und ich kann auf das bestehende Wissen gut aufbauen und es trotzdem sinnvoll für meine eigene Arbeit vielleicht nutzen.
Mir wurde gestern was sehr Passendes in mein Instagram-Feed gespült. Und zwar wurde in der Los Angeles Times publiziert, dass AI-Tools über 3-mal mehr Energie verbrauchen als ein Google Search. Und auch, dass in den letzten paar Jahren die Emissionen von Google um 50% gestiegen sind aufgrund der Nutzung von KI. Hast du dazu irgendeine Meinung?
Total. Ich habe da eine sehr große Meinung zu. Also ich finde generell, es ist immer eine Gratwanderung zwischen neuer Technologie und den Ressourcen, die man irgendwie hat. Also wir gewinnen ja natürlich auch irgendwie immens Wissen. Wir sparen auch Zeit, indem wir so Machine Learning Methoden benutzen. Aber genau, auf der anderen Seite haben wir dann eben die Ressourcen, die wir nutzen. Und es werden einfach sehr viel mehr Ressourcen genutzt durch Machine Learning Methoden. Beziehungsweise durch Large Language Models. Da muss man vielleicht auch ein bisschen unterscheiden. Also wenn eine KI ein Bild generieren muss, braucht es dafür wirklich sehr viele Ressourcen. Und das ist ja halt einfach gerade so ein Hype. Das ist erstmal unkompliziert und das Problem ist, dass man die Ressourcen, die im Hintergrund laufen, nicht sieht. Finde ich sehr problematisch. Müsste man vielleicht mal irgendwie überlegen, wie man da in Zukunft mit umgeht. Mittlerweile kosten die Tools ja auch Geld und man kann ja auch nur ein gewisses Maß an Bildern auch generieren, bevor das dann kostenpflichtig wird. Ja, muss man überlegen, was da irgendwie sinnvoll ist. Ich selbst sehe aber auch in Machine Learning die Möglichkeit, auch sehr rechenintensiv, also jetzt schon rechenintensive Sachen weniger rechenintensiv zu machen. Also wenn man so ein Modell erstmal trainiert hat, dann ist die Anwendung dessen nicht mehr so kostenintensiv. Also und dann kann man halt damit sehr viel sparen. Also am BSH, wo ich jetzt gerade arbeite, da arbeiten wir auch viel mit Datenassimilation. Das heißt, wir bauen Beobachtungsdaten in unsere Modelle ein. Und das ist auch ein sehr kostenintensiver Punkt. Also das ist einfach so eine vernünftige Datenassimilation zu machen, kostet auch viele Rechenressourcen. Und an der Stelle kann man dann zum Beispiel wirklich neuronale Netzwerke, Machine Learning Methoden nutzen, um das wiederum zu verringern. Also ich finde, man sollte es im Hinterkopf haben, dass es teuer sein kann, aber es kann halt auch sehr viel bringen und man muss immer ein bisschen die Ressourcen abwägen.
Ist halt keine einfache Frage, aber das ist es bei Google-Anfragen ja auch schon nicht. Also ich weiß gar nicht, eine Google-Anfrage ist quasi einmal einen Wasserkocher anstellen oder so oder ein Espresso machen. Ja, ich glaube, die wenigsten haben das im Kopf.
Nee, genau. Und allein schon, wenn man sich ein Bild über WhatsApp schickt. Also wie viele Bilder kriege ich manchmal geschickt von irgendwie Leuten, die sich gerade irgendwie einen Kaffee gekocht haben und ein Foto von ihrem Kaffee machen und das schicken. Also das kostet auch echt viele Ressourcen, wo ich mir einfach denke, sag mir einfach, du hast einen Kaffee gekocht.
Und man muss sagen, einfach Leute, die 10 Jahre jünger sind als ich, 15 Jahre jünger sind als ich, die nutzen ChatGPT ganz anders als ich. Also die benutzen total gar kein Google mehr. Kommt natürlich immer drauf an, wie man es nutzt und wofür man es nutzt.
Ja, aber ich glaube, vor allem Universitäten, da kommst du in so eine ganz komische Sparte, weißt du, dass du Studenten mittlerweile gar nicht mehr vertrauen kannst. Und so wird jetzt gesagt, wir sollen den Studenten keine schriftlichen Aufgaben mehr geben, weil der Hintergedanke ist, dass sie nur noch ChatGPT benutzen. Und dass, wenn dieses menschliche Vertrauen verloren geht, dann finde ich das schon ziemlich traurig.
Ja, wahrscheinlich müsste man Kurse anbieten oder irgendwie klarer machen, wie genau man das nutzt.
Ich finde aber zum Beispiel, also es ist ja einfach, man spart sehr viel Zeit. Das muss man auch wirklich sagen. Ne? Und es ist ja auch in vielen Punkten durchaus legitim, das zu nutzen. Also Zeit ist auch Geld. Und wir leben nun mal in einer Zeit des Fachkräftemangels auch. Ja, die Frage ist genau, wofür nutzt man es wirklich? Ne? Und man muss das auch in der Lehre bedenken, finde ich, auf jeden Fall. Also wir leben jetzt schon ewig. Zumindest in Deutschland. Ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist, aber dieses typische Vorlesung, Übung, Facharbeit, Hausarbeit, das ist ja einfach immer noch Tagesprogramm. Und es gibt jetzt immer wieder auch neue Module, die einfach auch anders lehren und nicht so sehr auf dieses Schriftliche pochen, sondern vielleicht auch irgendwie zur Diskussion anregen und wirklich mal dazu motivieren, ich bringe jetzt nicht was zu Papier, sondern ich denke wirklich selber darüber nach. Und im Grunde genommen das, was wir bei der Summer School ja auch anregen. Wir regen ja zur Diskussion an. Und das ist total toll. Also die Leute lernen, glaube ich, in diesen 2 Wochen viel mehr, als wenn wir sie nur in entsprechende Vorlesungen setzen würden. Weil sie es einfach auch selber mal anwenden, sie hinterfragen das kritisch und das ist dann einfach fester verankert. Und vielleicht muss man das in der Lehre einfach auch anders beachten und bedenken und mit berücksichtigen. Wir kommen nicht drum herum, dass es dieses Tool gibt. Wir müssen halt irgendwie lernen, damit umzugehen, auf beiden Seiten.
Vor allen Dingen wird man abgehängt, wenn man diese Berührungsängste, von denen du vorher gesprochen hast, nicht überwinden kann und eben Machine Learning zum Beispiel näher kennenlernt und sich traut, das auch richtig anzuwenden. Deshalb ist es ja ganz cool, dass ihr das in der Summer School behandelt. Zum Thema Diskussion anregen. Wir sind ja oder wir sprechen ja in unserem Podcast auch immer ein bisschen über die UN-Ozean-Dekade und hoffen, das immer ein bisschen mehr unter die Leute zu bringen. Vielleicht magst du erzählen, ob du überhaupt die UN-Ozean-Dekade schon wahrgenommen hast und vielleicht auch, ob du das Thema Machine Learning in der UN-Ozean-Dekade wahrgenommen hast.
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe sehr viel von der UN-Ozean-Dekade mitbekommen. Ich glaube, das ist irgendwie auch natürlich, wenn man im maritimen Bereich arbeitet. Ich muss aber ehrlich sagen, wir sind ja jetzt mittendrin. Das ist 2025. Und wirklich richtig bewusst geworden ist es mir erst so in den letzten 1-2 Jahren, würde ich sagen, dass da wirklich was passiert. Ich glaube, das ist auch ein Stück weit natürlich, weil am Anfang ist man noch ein bisschen dabei, vielleicht auch die Projektanträge zu schreiben, irgendwie loszukommen in den ganzen Zielen, die ja eben auch definiert wurden und in den ganzen Herausforderungen und da irgendwie einen Weg zu finden, der sinnvoll ist. Machine Learning, muss ich ehrlich sagen, im Zusammenhang mit der UN-Ozean-Dekade, da habe ich jetzt wenig gehört, also wenig Konkretes, sagen wir es so. Für mich ist tatsächlich die UN-Ozean-Dekade im Hinblick auf den Marien-Kopernikus Dienst einfach sehr präsent. Also da arbeiten wir am BSH tatsächlich auch mit dran. Also in den Marine Forecasting Centers sind wir mit drin für die Nord- und Ostsee und helfen da eben auch mit, die Modelle zu entwickeln, beziehungsweise entwickeln sie teilweise komplett selber. Und dieser Marine Kopernikus-Dienst deckt natürlich auch einfach viele der Ziele von dieser UN-Ozean-Dekade auch ab. Also wir stellen am Ende Daten für jedermann frei zur Verfügung. Man braucht zwar ein Login für die Webseite, aber den kriegt jeder, da braucht man nichts für. Und dann kann man sich wirklich komplette Daten auch global herunterladen. Also von diesen Simulationen, aber auch die Beobachtungsdaten innerhalb dieses Programms. Und das finde ich ein total schöner Ansatz. Ich bin sowieso sehr für Open Source und einfach offene Wissenschaft und möglichst keine Paywall für irgendwas, was irgendwie Wissen vorantreiben kann. Ich verstehe auch, dass das nicht immer einfach ist, gerade auch für Firmen, ihr Wissen dann auch offen zu teilen und nicht hinter einer gewissen Paywall zu verstecken. Manchmal ist es unabdingbar. Aber ich habe das einfach so oft erlebt, dass man einfach so tolle Projektideen hat und man will irgendwas umsetzen, man will irgendwas weiterentwickeln und dann fehlen einem Daten und man kommt nicht an diese Daten ran oder keine Ahnung, ich muss dann irgendwie nach Amerika schreiben zu NOAA und irgendwie darum bitten, dass sie mir doch bitte diese Datensätze schicken und machen die meisten dann auch, je nachdem unter welchen Bedingungen, aber es ist, die Hemmschwelle ist über diesen Marien-Kopernikus-Dienst einfach so viel geringer. Und es freut mich total, da irgendwie auch ein Teil von sein zu können.
Das Thema Daten spielt ja auf jeden Fall auch innerhalb der Ziele und der Herausforderungen eine große Rolle. Und das ist ja auch interessant zu hören, dass dir das Thema besonders am Herzen liegt. Weil ich glaube, viele haben da diesen Blick nicht für, was für eine große Rolle Thema Daten und auch Open Source für Daten, also Verfügbarkeit von Daten, für eine große Rolle spielt.
Also es gibt auf jeden Fall auch diese Initiative, es gibt ja Edito, ist ja auch nochmal ein Digital Ocean Twin, der aufgebaut wird, muss man fairerweise noch sagen. Und da versuchen wir tatsächlich auch immer so ein bisschen einen Fuß in die Tür mit reinzukriegen. Und das ist ja auch durchaus ein Ziel der UN-Ozean-Dekade. Und das ist natürlich umso schöner. Also wenn dann irgendwie die Datenbasis erstmal da ist als Grundlage für so ein Digital Ocean Twin und Behörden vielleicht dann irgendwann auch reingehen können und sagen können, okay, ich will mir jetzt hier meinen Küstenbereich nochmal genauer anschauen und rechne mit den entsprechenden Randbedingungen bitte diesen Bereich nochmal höher aufgelöst, damit ich ja vielleicht eine Sturmflutvorhersage irgendwie besser abschätzen kann oder was auch immer. Ne? Das ist einfach eine total schöne Möglichkeit, auch da wieder Berührungsängste abzubauen. Und man hofft natürlich, dass das auch nicht nur für Wissenschaftler was bringt, sondern eben auch für die Allgemeinheit und für andere Leute, die irgendwie diese Daten auch nutzen können. Also es bringt ja nichts, wenn ich einfach einen Haufen Daten generiere und das ist alles schön und gut und mir einen Haufen Fragestellungen beantworten kann. Aber am Ende soll es ja auch nutzen. Also und denjenigen nutzen, die damit auch wirklich was bewirken und ändern können.
Ein Thema, was ich immer super spannend finde, ist, wie können wir die Berührungsängste nehmen? Hast du Tipps, wie sich zum Beispiel Ingenieure, Physiker oder Maschinenbauer in die Ozeandekade aktiv einbringen können und engagieren können, um deren Bereich auch darzustellen und präsent zu machen?
Ja, also ich glaube, mittlerweile gibt es ja sehr viele Kontaktpunkte einfach für die UN-Ozeandekade. Also jedes Institut, das irgendwie im maritimen Bereich arbeitet, hat auf jeden Fall eine Kontaktperson, die irgendwie den Kontakt, sage ich einfach mal, zur Ozeandekade auf dem Schirm hat. Also für mich wäre das immer so der erste Ansatzpunkt. Wenn ich jetzt am BSH irgendwie vielleicht eine Projektidee habe oder es muss ja nicht immer gleich ein ganzes Projekt sein, aber wenn ich eine Idee habe, was zur Ozeandekade passt oder ich möchte irgendwie Werbung machen, auch über die Ozeandekade, dann wäre mein erster Ansatz wirklich diese Kontaktpersonen einfach zu kontaktieren, anzusprechen.
Oder wenn ihr in den letzten 10 Jahren eures Studiums seid, das ECOP-Programm.
Genau. Auf jeden Fall. Da wollte ich nämlich jetzt auch noch zu kommen. Genau. Also das hat mich auch total gefreut. Ich habe tatsächlich von dem ECOP-Programm erst letztes Jahr gehört, aber da ist ja wirklich jetzt auch viel Bewegung mit drin. Gerade über ECOP Germany und auch über die ECOPs der anderen Länder hat man da ja auch niedrigschwelligere Ansprechpersonen. Und euch anzusprechen war auch sehr unproblematisch, muss ich ja auch mal sagen.
Ich fand es richtig toll, dass wir jetzt im Abschluss nochmal über eine andere Perspektive oder einen anderen Blick auf die Ziele und Herausforderungen geschaut haben und vor allen Dingen mal kurz über den Zwilling geredet haben, weil ich habe immer das Gefühl, dass das so ein Ziel ist, was so ein bisschen schwammig im Kopf der Leute oder bei mir jedenfalls auch ist. Genau. Und tatsächlich kommen wir auch schon so langsam zum Ende unseres Gesprächs. Ich würde sagen, wir besprechen noch mal ganz kurz, welche Kandidaten ihr für eure Summer School sucht. Die Bewerbungsfrist ist nämlich auch schon bald.
Genau, also die Bewerbungsfrist ist der 16.04. Also unbedingt das Bewerbungsformular nach bestem Gewissen und Wissen ausfüllen. Die Fragen sind sehr niederschwellig. Also es geht wirklich einfach um die Motivation, an der Summer School teilzunehmen. Wenn man da eine gute Motivation mitbringt, hat man auch gute Chancen, genommen zu werden. So viel vorab. Genau, wir suchen eigentlich hauptsächlich junge Akademiker und Akademikerinnen und Leute, die aber auch im maritimen Bereich arbeiten. Also gerne auch unbedingt aus der Industrie, aus allen möglichen Bereichen. Wie gesagt, wir hatten auch schon mal BWLer dabei, Biologen, Ingenieure, Physiker, Physikerinnen, Ozeanografen, vielleicht auch Chemiker, Chemikerinnen, die in dem Bereich arbeiten, Geophysiker. Also der maritime Bereich deckt so viele Abschlüsse, Berufe irgendwie ab. Wenn man irgendwie das Gefühl hat, man möchte mehr über maritime Technologien erfahren, dann unbedingt daran teilnehmen, weil da kriegt man so einen umfassenden Blick. Genau. Also genau, es richtet sich hauptsächlich an junge Akademiker und Akademikerinnen, junge Berufsanfänger, Berufsanfängerinnen und aber auch motivierte Masterstudierende. Also wir haben hin und wieder auch ein paar Masterstudierende dabei, die kurz vorm Abschluss sind. Also auch die dürfen sich gerne bewerben.
Also wenn ihr euch angesprochen fühlt, die ihr hier zuhört, dann schreibt doch gerne Bewerbung. Ich hoffe, oder wir hoffen, dass ihr ein paar Einblicke bekommen konntet.
Vielen Dank für das Gespräch, Helen. Das war's auch schon.
Gerne, gerne.
Root verlinken wir euch natürlich in den Shownotes und alle weiteren Informationen gibt es auch immer aktuell auf unserer LinkedIn-Gruppe oder wenn ihr auch in unserem E-Mail-Verteiler seid von iCopDach, dann gibt es dazu auch Infos oder auf Instagram. Also überall, wo es auch nur geht, machen wir natürlich Werbung für, ich finde, relativ einzigartige Summer School Projekt. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wellenbrecher ist eine Initiative von iCopDach und eine anerkannte UN-Ozeandekarten-Aktivität. Produziert wird durch Annabelle von Jakowski, Eva Rolfer und Josefa Bayer. Recherche und Moderation Annabelle von Jakowski und Eva Rolfer. Schnitt Josefa Bayer. Grafikdesign Spaghetti Shark. Ton Florentin Seifert. Management Annabelle von Jakowski.